Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, da sind wir live. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Gucken wir mal, warten wir noch einen kleinen Moment, dann können die Leute auch in das Video joinen, die live dabei sein wollen heute Abend. Ja, da laufen wir schon. Sehr gut, da sind auch schon einige da. Schön. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich bin jetzt schon langsam richtig warm. Das dritte in Folge. Und freue mich heute, die Daphne Dieter bei mir zu haben. Und auch sie ist Dozentin an der Akademie für Homöopathie in Gautingen und wird mit uns heute wieder einen Teil dieser Akademie beleuchten und dann ein Thema vorstellen. Da freue ich mich sehr drüber. Da kommen wir aber dann später zu. Oder ein paar verschiedene Themen, die sich rund um das Thema Säuglinge drehen. Und wer den Podcast verfolgt hat, weiß, ich habe ja schon ganz viel gemacht über Schwangerschaft und Geburt. Wir hatten ja auch schon ein Interviewgäste dazu. So hervorragende Ergänzung. Da freue ich mich drauf. Wir haben ein bisschen Vorgespräch gemacht. Sie beleuchtet ein ganz, ganz wichtiges Herzthema auch von mir, was ich in letzter Zeit viel hatte in der Praxis. So, ich bin sicher, das wird heute super. Herzlich willkommen, Daphne.
Danke, herzlich willkommen auch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer du aktuell bist.
Aktuell?
Ja, okay. Genau.
Also ich bin Heilpraktikerin, also heißt Daphne Dieter, Heilpraktikerin, und ich bin klassische Homöopathin. Habe seit inzwischen über 20 Jahren, also ich habe tatsächlich im Januar 2000, habe ich meine Praxis aufgemacht als Jahrtausendstart in München. Und ich mache tatsächlich ausschließlich klassische Homöopathie. Das ist komplett ausfüllend. Habe eine Praxis mit Kindern, mit Erwachsenen, jung und alt. Und arbeite eben, wie du ja schon gesagt hast, nebenher als Dozentin. Ich gebe Supervision, ich gebe Fortbildungen. Also ich bin komplett ausgefüllt mit der klassischen Homöopathie.
Schön. Ja. Sehr gut. Da haben wir gut zusammengefunden, wir beide. wie bist du zur Homöopathie gekommen? Da hole ich ja die Leute immer gern rein. Ja. Dann lernt man dich auch schön von der Seite kennen, die uns heute interessiert. Wie war dein Weg in die Homöopathie?
Ich glaube, wie bei ganz vielen, nicht sehr stringent. Also ich habe nach dem Abitur erstmal Archäologie studiert. Komplett andere Geschichte. Was aber schon so ein bisschen, ich finde, da ist schon eine gewisse Analogie zur Homöopathie, nämlich dieses in der Tiefe wühlen und viel studieren und viel lesen und es wirklich genau wissen wollen. Und war aber dennoch mit dem Studium nicht ganz happy und habe dann die Heilpraktikerausbildung gemacht. Und nach dieser Heilpraktikerausbildung, obwohl die sehr intensiv war, war ich immer noch nicht happy, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe ganz viele Themen angerissen, also Akupunktur, Neuraltherapie und so weiter. Aber so mein Gefühl, ich konnte nichts richtig. Also ich wollte keins, es gibt ja so Allrounder, das war nicht meins, siehe Archäologiestudium. Ich wollte eine Sache wirklich gut können. Und dann war eigentlich ein sehr, sehr nettes Erlebnis. Und zwar war ich auf einer Weihnachtsfeier im Schwäbischen und bin mit einem Bummelzug nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es solche Bummelzüge noch gibt. Das war so ein richtiger Bummelzug durch die Dunkelheit und es fiel der Strom aus. Der Zug fuhr weiter, aber es war halt stockdunkel im Zug. Und dann wurde es richtig gemütlich, weil die Leute fingen an, in ihrem Gepäck rumzukruscheln und haben Kerzen rausgeholt und haben Plätzchen rausgeholt und fingen miteinander zu quatschen. Und ich erinnere mich, eine alte Dame wurde mit der Kerze zur Toilette geleitet. Also es wurde richtig nett. Und unter anderem kruschelte hinter mir ein Herr im Gepäck und seine Äpfel fielen auf mich drauf. Apfel der Weisheit sozusagen. Weil dadurch bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Das war der Michael Bauer aus Rottenburg, ein Homöopath. Und der hat mir dann so ein bisschen ins Ohr abgekaut mit Homöopathie.
Das kann ich mir gerade vorstellen.
Ja, kannst du dir vorstellen. Und hat sich immer wieder entschuldigt und meinte, du, es tut mir leid, dass ich da jetzt so, aber ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich mit Begeisterung zugehört habe. Also das war genau das, was ich brauchte. Und das war so, deswegen sage ich, Apfel der Weisheit, die Initialzündung, mich damit mehr zu beschäftigen, bin dann auch zu ihm in Behandlung, die sehr erfolgreich war. Das war dann natürlich das Nächste, was, glaube ich, fast jeder braucht. Einfach ein persönliches Erlebnis. Und genau, und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, habe gesagt, du Michael, wenn ich Homöopathie lernen will, was würdest du denn sagen? Weil ich habe damals in Tübingen gelebt, wo soll ich hin? Und dann hat er gesagt, du, das war 1997, schon lange her, wenn du Homöopathie lernen willst, dann am Homöopathieforum in München-Gauting.
Schön, ja.
Genau, und das habe ich dann gemacht. Da habe ich die Intensivausbildung gemacht. Das war so mein Werdegang bis dahin.
Was war so, bevor du dann wirklich damit praktiziert hast, so dein persönlich interessantestes Erlebnis, wo du mit der Homöopathie erlebt hast, so ein Heilungserfolg oder so, wo du erzählen magst?
Bevor ich selber, du eigentlich nur der eigene, genau, der eigene,
ja.
Aber das hat mich sehr überzeugt, weil es sehr schnell ging.
Super.
Ich glaube, es war schon, also das hat mir gereicht und nebenher einfach tatsächlich bin jemand, der sehr, sehr gerne studiert und liest und in die Tiefe geht und deswegen, ich glaube, es war einfach auch die Technik an sich, die mir unheimlich Spaß gemacht hat. Es ist eine Entscheidung, ob man manuell arbeitet oder
im Gespräch. Und was hat dich dranbleiben lassen? Weil das ist ja auch so, dass man dann eine Weile studiert, praktiziert und so. Wo hast du gesagt, war der Punkt, wo du dich nicht mehr loslassen, wo du gesagt hast, das ziehe ich jetzt durch bis jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann dir so sagen, was mir sehr Spaß macht, ist neben dem, dass die Erfolge sehr gut sind, ist tatsächlich die Anamnese an sich. Ich bin ein großer, großer Fan von einer sehr, sehr guten Anamnese, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man da den roten Faden für den Patienten findet und das Gespräch gut führt und dass du schon ganz viel damit erreichen kannst und jetzt nicht im Sinne von Placebo-Effekt, sondern einfach im Sinne von nochmal wirklich was klar machen. Und da, ich habe ganz oft schon nach der Anamnese eine ganz große Zufriedenheit. Sowohl auf meiner Seite, aber auch auf Patientenseite, weil ich tatsächlich Patienten habe, die dann manchmal nur für die Anamnese kommen, nur fürs Gespräch. Ich glaube, mir machen diese Gespräche ganz große Freude. Ja. Und mir macht es große, gut, mit 20 Jahren hast du natürlich inzwischen Patienten, die ich als Mutter in der Schwangerschaft begleite. Ja,
das ist super, gell.
Ja. Das ist auch ganz schön.
Wir haben auch einige Zuschauer inzwischen, sehe ich. Und die Zuschauer, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne live Fragen stellen. Ich habe das mit Daphne vorher abgesprochen. Sie liebt das genauso wie ich. Gern Fragen stellen. Auch die das Video vielleicht im Nachgang schauen oder so, dürft gern Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und dann werde ich die live ins Interview einfügen. Willst du uns einen kleinen Trick verraten aus deiner Anamnesetechnik oder einen wichtiger Wert, wo du sagst, das ist etwas, ne? Ich meine, wir wissen, es ist individuell, ist mir klar. Ne? Aber es gibt ja doch so kleinere Tricks oder was du zum Beispiel den Studenten sagst, das dürft ihr nie vergessen, das immer machen. Magst du was mit uns teilen?
Ich finde es gar nicht so schwer, theoretisch nicht so schwer. Ich habe mal ein Praktikum machen dürfen und eine Assistenz beim Roger Morrison in San Francisco. Und damals, ich hatte gar nicht immer Zeit, mit ihm die Mittel durchzudiskutieren, weil er im Stress war. Aber ich habe mir sehr gern seine Fragen aufgestellt und es war eigentlich ständig dieses Tell me more oder beschreiben Sie mir das und genau diese Technik wende ich tatsächlich auch an. Also wenn du sagst, was darf ein Student nie, so ungefähr ist natürlich Suggestivfragen, wenn es irgendwie geht, aber was unheimlich schnell an die Wurzel führt, ist für mich immer dieses beschreiben Sie mir das, erzählen Sie mir mehr drüber. Es reicht eigentlich schon, tell me more. Und damit kommst du, ich bin traurig, ja, beschreiben Sie mir die Traurigkeit. Wir machen einfach so langsam reingehen. Ja. Und das reicht schon.
Schön.
Eigentlich kein Hexenwerk, aber man muss es machen.
Dann hast du die Ausbildung sozusagen eine ergänzende Weiterbildung ja fast in der Akademie dann gemacht und jetzt ja irgendwie Dozentin geworden. Wie hat dich dein Weg gerade wieder zurückgeführt an die Schule?
Also ich hatte 97 ja die Ausbildung gemacht, 2000, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die Praxis aufgemacht. Ich habe erstmal an Praxis gearbeitet. Und ich war dem Forum einfach durch Fortbildung und ich war dem weiterhin sehr, sehr verbunden und habe mich dann schlichtweg 2005 blind beworben, mutig. Habe einfach eine Bewerbung geschrieben und habe tatsächlich offene Türen eingerannt, habe erstmal bisschen Materia Medica unterrichtet und so habe ich mich dann immer mehr etabliert, unterschiedlichste Fächer bekommen und ja, ich mache das mit großer, großer Freude, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann ganz gut Struktur vermitteln.
Und super.
Das brauchen viele Studenten am Anfang, weil es am Anfang doch ziemlich viel Input ist. Und das macht mir total Spaß, wenn ich merke, ich kann da irgendwie so ein bisschen Ordnung im Hirn schaffen, das finde ich gut.
Sehr gut. So, auch das Unterrichten liegt dir.
Ich unterrichte unheimlich gern und ich glaube, hoffe, ich kann es.
In welchem Bereich der Akademie unterrichtest du am liebsten?
Am liebsten? Fallanalyse. Also einfach Fälle besprechen, das mache ich sehr, sehr gerne.
Ja. Ist gut. Und du arbeitest ja auch in dem Ambulatorium, gell?
Genau, also ich arbeite nicht nur auch, ich habe es letztendlich mit gegründet sozusagen. Das war 2012, also schon wieder 8 Jahre her. Da hatten wir eine Studentin, die Susanne Schüpphaus, die war und ist, die ist Stationsleitung auf der Kinderintensiv von der Frauenklinik Dr. Geisenhofer, das ist in München am Englischen Garten. Und die hat bei uns die Ausbildung gemacht, hat die sogar von der Klinik finanziert bekommen und sprach mich an, weil wir uns gut verstanden und hat gesagt, du, ich hätte Lust, was ganz Praktisches aufzubauen, nämlich wirklich Ausbildung am Krankenbett. Und nochmal übers Studentenambulatorium hinausgehen, wirklich in der Klinik. Und das hat mich, also es war für mich so eine zündende Idee, es hat mich total begeistert. Und das haben wir dann tatsächlich zusammen mit der Personalleitung von der Klinik, die hat uns sehr unterstützt, mit der Geschäftsleitung, mit den Ärzten, die mussten wir ins Boot holen, haben wir das an der Klinik etabliert, dass wir wirklich Ausbildung am Krankenbett angeboten haben.
Super,
ja. Eine tolle Sache oder ist eine tolle Sache.
Mega wertvoll. Das ist ja, was wir in Indien machen dürfen, wenn wir nach Goa reisen. Da sind wir dann auch in der Homöopathieklinik für 3 Wochen. Und die haben sowohl ein Ambulatorium als sogar eine stationäre Klinik. Und das war sehr, sehr wertvoll. Vor allem, weil wir dann da wirklich viele Fälle auch in sehr kurzer Zeit sehen, wo ich heute noch von zehre.
Natürlich Pathologien, die du sonst nicht siehst.
Genau, das kommt noch dazu, ja.
Ja. Und das ist tatsächlich auch in der Klinik so. Wann hast du in der Praxis die Chance, ein Kind zu behandeln, das 10 Stunden alt ist, das am Monitor hängt?
Ja. Also,
und da wirklich in Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonal, mit den Ärzten, das ist wirklich einmalig.
Ja. Und da können die Studenten dann eben gerade mitkommen, ne?
Genau, also das geht, soll ich dir kurz beschreiben, wie das aussieht?
Genau.
Das ist so, dass wenn ich weiß, im Lehrplan steht der Termin, Klinikambulatorium, dann nehme ich Kontakt auf mit der Klinik und schaue, gibt es denn Patienten, Patientinnen, die sich eignen. Eignet sich ja nicht jeder Fall in diesem
Fall. Korrekt, ja.
Und dann gehen wir am nächsten Tag, meist mit 3 Studentinnen, sind immer fast immer Frauen, gehen wir hin. Und ich erzähle das Wenige, was ich über den Fall weiß. Ich weiß meist noch gar nicht so viel. Und dann kriegen wir tatsächlich eine ganz klassische Übergabe vom Klinikpersonal mit Medikation, mit Beobachtungen und so weiter. Also ganz klassisch. Was sehr, sehr wertvoll ist, weil die natürlich nochmal Wissen und Eindrücke haben, das unseres unheimlich ergänzt. Und dann machen wir wirklich am Krankenbett die Anamnese, sei es mit einer schwangeren Frau, sei es postpartal, sei es mit einem Säugling. Meist dauert die so 1 Stunde. Und dann ziehen wir uns zurück und es wird dann unter meiner Supervision natürlich die Anamnese besprochen und dann einfach der Fall ausgearbeitet. Aber das findet alles an einem halben Tag statt. Was ich ganz schön finde, weil das sehr praxisnah ist. Dass du eben nicht eine Woche lang drüber sinnieren kannst.
Ja.
Und auch eben dieses, du musst dich dann einfach mal entscheiden. Weißt du, wie ich meine? Weil am Anfang braucht man doch eine Woche, bis man sich für ein Mittel entscheidet. Man hat immer noch Versagensängste. Und da ist einfach, du musst dich, du lachst wissend, du musst dich einfach entscheiden. Und du musst dazu stehen und am nächsten Tag kriegst du ganz schnell Rückmeldung, weil gerade bei den Neugeborenen siehst du natürlich sofort, ob das funktioniert oder nicht.
Genau. Ja, so. Das ist wirklich immer wieder spannend, wie schnell Homöopathie funktioniert. Einer meiner Lieblingsfälle war mit Ohrenentzündung, wo sie eine Stunde gekommen ist nach dem Eisfeld. Also vom Eisfeld praktisch bei mir in die Praxis mit extrem starken Ohrenschmerzen. Und der Trommelfell war bereits schon rot, als ich geschaut habe. Und dann habe ich ihr damals Aconitum gegeben und noch im Wartezimmer hat diese Unruhe nachgelassen. Im Wartezimmer hat sie wieder angefangen zu spielen. Nächsten Tag habe ich sie kontrolliert. Beim Ohr war fast nichts zu sehen. Bis heute einer meiner Einstiegsfälle dafür, wirklich mutig im Akuten zu geben, wo ich heute das gar keine Sorgen mehr habe, ne? Ja. Mich einfach zu entscheiden. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wenn das dann nach 2-3 Stunden noch keine Bewegung gemacht hat, dann war es halt nicht das Richtige. So, dann muss man da auch nicht warten.
Genau. Und für uns ist es natürlich toll, weil wirklich auf Neugeborenen intensiv, du kannst es so objektivieren, weil die hängen am Monitor. Reguliert sich der Puls, reguliert sich die Sauerstoffsättigung. Du siehst es einfach, du musst gar nicht ruminterpretieren. Und das ist eine tolle Sache.
Oh, sehr gut. Sonst dein Eindruck, wir sind ja auch ein bisschen hier, um diese Akademie so ein bisschen für die Öffentlichkeit noch vorzustellen, weil ihr ja da einige neue Sachen habt. Das betrifft dich mit dem Ambulatorium jetzt ja ein bisschen weniger, weil sowohl an den Präsenztagen als auch am Online-Kurs das ja nicht stattfindet. Das wäre dann erst für weiterführen. Aber trotzdem, wenn jetzt ein Student sagt, ich suche eine Ausbildung, warum sollte er zu euch kommen?
Ich glaube, ich habe ja ein bisschen in die Videos meiner Vorgängerin reingespickelt und ich kann da zustimmen. Ich glaube, wir sind erstens alle ziemlich gut ausgebildet und sehr erfahren. Das finde ich schon mal sehr schön. Also wir haben alle lange Praxiserfahrung. Mhm. Das, was die anderen auch erwähnt haben, ist einfach diese Vielfältigkeit. Mhm. Es sind ganz unterschiedliche Dozenten und unterschiedliche Sichtweisen und es kann natürlich am Anfang verwirrend sein, deswegen habe ich vorhin das Strukturthema angesprochen, aber es ist auch eine Riesenbereicherung. Es ist, glaube ich, keiner von uns dogmatisch. Und das finde ich, also da ist kein Konkurrenzdenken oder meine Methode ist die richtige oder was auch immer. Und es ist wirklich ein Forumsgedanke. Das finde ich schön.
Ich habe das Buch gerade nicht hier, weil ich daheim bin und nicht in der Praxis, aber ich glaube, dass eins meiner Lieblingsfallanalysebücher von Morrison ist. Kann das sein, so ein kleines gelbes?
Gelbes, ja.
Und das hat mir gerade geklingelt, als du gesagt hast, du warst bei Morrison und dein Lieblingsthema ist Fallanalyse. Aus dem Buch habe ich auch schon mehrmals zitiert, weil ich das so großartig finde, diese verschiedenen theoretischen Herangehensweisen, die er da so schön nochmal aufschreibt und dann auch mit den verschiedenen Fällen, wie er da so durchgeht. Was kannst du dazu sagen, wenn du ja den Morrison sogar persönlich kennst?
Zu dem Buch? Ja. Das Buch ist lange her, dass ich es gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich erinnere mich auch da wieder Struktur. Ich kann einfach nur zu Morrison selber, also die Praxis hat er mit Nancy Herrick zusammen, mit seiner Ehefrau. Ich kann einfach nur zu ihm sagen, dass er ein wunderbarer Therapeut ist, so wie seine Frau auch, unglaublich warmherzig. Und für mich damals war sehr beeindruckend, weil in den USA haben die Fälle, die sehen wir hier nie. Also ich erinnere mich an einen Patienten, der bellte, also wirklich psychotisch, also einer, der einen Mord erzählt hat, den er begangen hat. Und die zwei saßen mit einem Pokerface da. Das war wirklich beeindruckend. Mhm. Ja. Also eben vorurteilsfreies Beobachten.
Ja, genau. Die und Aufgaben des Arztes.
Ich kann nur zu seiner Person sagen, das Buch ist lange her, dass ich es gelesen habe.
Ich bin ja auch im Unterricht und das sind so, für mich bereite ich mich gerne auf den Unterricht vor, weil ich weiß nicht, wie das bei euch aufgebaut ist, das können wir so gut, das habe ich noch nicht gefragt über die Schule. Bei uns sind das so 4-Stunden-Blöcke, ne? Wenn ich unterrichten gehe, gehe ich immer für 4 Stunden hin und dann gibt es am Nachmittag nochmal 4 Stunden meistens mit einem anderen Dozenten und ich mache die erste Stunde eigentlich egal, was ich unterrichte. Da bin ich so ein bisschen der kleine Rebell. Hoffentlich hört die Schulleitung nicht zu. Nein, die wissen das. Die erste Stunde mache ich immer Grundlagen. Entweder mache ich ein bisschen Miasmen oder ich wiederhole mal wieder die Fallanalysetechnik oder jetzt habe ich gemacht Beratung des Patienten. Ne? Ich mache immer so ein kleines Grundlagenthema und da mit dem Buch bereite ich mich immer noch gern vor. Voll. Weil das so schön diese drei Hauptthemen, ne? Die Totalität eines Falls, die Leitsymptome eines Falls und die Essenz eines Falls, das zu unterscheiden, was das ist. So am Anfang für den Student ist das halt, ja, ist halt ein anderes Wort, ne? Aber was das nachher bedeutet und wie das nachher zusammenspielt, finde ich immer wieder eine tolle Einleitung bei ihm. Also wer das noch nicht kennt, kleines gelbes Buch von Morrison für Fallanalyse kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Wie ist bei euch die Struktur aufgebaut? Jetzt nicht vom Online-Kurs, das haben wir von der Viola ja schon gehört, sondern vom Regulärunterricht Präsenz?
Was auf jeden Fall feste Struktur ist, ist, dass wir immer einen Organon-Paragraphen oder zwei oder wir beginnen sowieso mit unserem Morgengebet.
So Waldorfschulmäßig, ne, ist das, ne?
Ja, aber ich finde es schön, weil wir lesen die und dann werden die auch diskutiert und hinterfragt und es ist ein schöner Einstieg und so über die Ausbildungszeit kommen wir dann durchs Organon durch. Ja. Das finde ich ganz schön. Was ich dann meist mache, ist, dass ich einfach schaue, gibt es Fragen vom letzten Unterricht? Das ist so ein nächster Schritt. Und dann kommst du eigentlich schon mitten in die Diskussion rein und dann kannst du irgendwann dein eigentliches Unterrichtsthema eröffnen. Ja.
Und wie viele Stunden machst du, wenn du gehst? Machst du den ganzen Tag oder?
Unterschiedlich. Also wir sind manchmal einen halben Tag. Das sind 5 Unterrichtsstunden und manchmal einen ganzen Tag.
Okay, ja. Was findest du besser?
Boah, du, es hat beides. Also nach einem ganzen Tag bin ich platt.
Das geht echt? Für mich ist das Unterrichten oder auch in der Praxis zu sein wie so eine Droge. Also ich bin oft abends so aufgepeitscht, dass ich oft dann immer noch so eine Stunde brauche, um wieder runterzukommen. Also so beim Unterricht, wenn ich dann den ganzen Tag bin, dann bin ich der Einzige, der nicht müde ist.
Alter, nee, ich bin aufgepeitscht, aber müde.
Okay, ich stehe den ganzen Tag, das ist so der Punkt, weil ich habe im Stehen eine andere Energie und das habe ich noch ganz gern und dann tun mir wirklich dann die Waden weh am Abend, wenn ich dann ich fahre dann ganz lange Zug heim und wenn ich dann aus dem Zug aussteige, denke ich, Mann, was habe ich denn heute gemacht, ich bin ja nur im Unterrichten gewesen, da denke ich, den ganzen Tag gestanden, ja, sehr interessant. Du hast ja auch ein Thema mitgebracht, da haben wir ja schon ein bisschen reingeschaut eigentlich. Ich gebe dir mal einfach offen den Raum. Was möchtest du darüber erzählen, Säuglinge, wahrscheinlich jetzt auch in Verbindung natürlich mit diesem Ambulatorium vielleicht? Oder was ist da dein Thema, was du mitbringst?
Also was ich immer sehr interessant finde in der Behandlung von Säuglingen, was sich jetzt über die Jahre für mich so intensiviert hat in der Beobachtung, ist dieses Thema, inwieweit nimmt man die Schwangerschaft und die Entbindung mit in die Symptomatik und in die Mittelfindung des Kindes. Das finde ich super interessant. Zum Teil drängt sich das auf, dass man die Entbindung mit, also zum Beispiel, wenn du eine traumatische Geburt hast, nehmen wir das Beispiel. Mhm. Wenn es fürs Kind auch traumatisch war, weil vielleicht Saugglocke oder Zange oder was auch immer, dann drängt sich das auf, dass man das mit in die Mittelfindung einbezieht. Es gibt aber durchaus auch Fälle, wo sich es eben nicht so aufdrängt und wo ich gemerkt habe, dass dieses wirklich intensive Aufnehmen der Schwangerschaft, wie ging es der Mutter körperlich, wie ging es ihr psychisch, was hat sie zu sich genommen an Medikamenten, an Nahrungsergänzung, dass mir das ganz oft erklärt, was bei dem Kind los ist und was es für Mittel braucht. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und dass man eben zum Beispiel nach traumatischer Geburt auch nicht nach Kochbuch Akonitum gibt. Vielleicht noch ganz andere. Wenn man tell me more, wenn man besser nachfragt.
Ja. Kannst du ein paar Beispiele geben? Was wären so Sachen, worauf du achtest, wenn jetzt zum Beispiel auch Patienten zuhören? Was wären so Sachen, worauf können sie achten, was sie nachher erzählen können? Was könnten so Auslöser sein in der Schwangerschaft?
In der Schwangerschaft? Auf jeden Fall der emotionale Zustand. Also das Beste ist, glaube ich, ich erzähle Beispiele.
Genau.
Ich weiß nicht, ob jemand das Magnesiumcarbonicum als zum Beispiel als Arzneimittelbild, das große Thema Verlassenheit. Eine Mutter, die sich in der Schwangerschaft sehr, sehr im Stich gelassen gefühlt hat von ihrem Mann, der einfach beruflich viel unterwegs war. Und ich habe nachgefragt, das war so, wie ging es Ihnen emotional? Das war so die Geschichte. Hat sich allein gelassen gefühlt. Und dieses Kind kam auf die Welt und hat ganz viel gespuckt, so richtig schön saure Muttermilch gerochen. und war ganz schwer abzulegen. Mhm. Und hätte ich jetzt nur dieses Kind aufgenommen, also nur die Symptomatik des Kindes, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, mich festzulegen auf ein Mittel. Mhm. Also hätte ich vielleicht noch an Silicea zum Beispiel gedacht, jetzt nur als Beispiel von der Symptomatik. Mhm. Weil ich aber diese Geschichte der Mutter mit dieser Verlassenheit gehört habe, habe ich erstens verstanden, was bei dem Kind los ist, warum das nicht abzulegen ist. Und zweitens hat es mir bei der Mittelfindung geholfen. Mhm. Ist das verständlich?
Ja, schönes Beispiel. Ja.
Ja. Und oder das eben das andere, dieses routinemäßig Aconitum geben bei einer traumatischen Geburt, das hilft oft, aber man muss wirklich aufpassen, dass man auch nicht bei jeder Sektio denkt, bei jedem Kaiserschnitt, Trauma. Mhm. Und oder wenn man Schock hört, sofort an Aconitum denkt, denn das kann auch ein Opiumzustand sein. Genau. Also das haben wir gar nicht selten in der Klinik gehabt, dass die Kinder in absoluten Trinkschwäche waren, gar nicht so sehr durch Schwäche, also nicht so sehr, ich erschöpfe mich beim Nuckeln an der Brust, sondern einfach, weil sie es verpennen, ihren Hunger. Die schlafen und schlafen und schlafen, Opiumzustand, und sind dabei super zufrieden, aber verhungern andere. Und wenn du dann den Fall aufnimmst und dir die Entbindung schildern lässt, dann hörst du zum Teil so einen Zustand, wo du merkst, die waren, die Mütter, völlig weggetreten, haben fast nichts mehr mitbekommen. Also wirklich so ein Opiumzustand. Mhm. Und ja, das, also das finde ich super spannend. Ja. Könnte dir da viel, es gibt auch, soll ich dir noch einen Fall?
Ja, unbedingt.
Das waren jetzt so die direkten Einflüsse, also nach dem Motto, Mutter ist verlassen und jeder weiß, das hat schon Einfluss auf das Kind. Aber manchmal war es auch so, dass wir zum Beispiel ein Kind mit Koliken hatten, dann schon ein bisschen älter. Lass uns zwischen Magnesium Phosphoricum und Colocynthis geschwankt haben. Und dann hörst du von der Mutter, sie hatte eine Ischialgie. In der Schwangerschaft und hat immer auf der schmerzhaften Seite gelegen, was ein typisches Colocynthis-Symptom ist. Und dann ist es nicht so, dass ich sage, ah ja, das hatte jetzt Einfluss aufs Kind, aber es hilft mir in der Differenzierung zwischen zwei Mitteln, wenn ich das mit einbeziehe. Ja.
Sehr interessant, ja. So habe ich das noch nie gesehen. Ich habe das immer mehr genommen als Auslöser. Ich habe dann versucht, daraus oft einen Auslöser zu machen. Wir haben ja von Dr. Hughes vor allen Dingen einen ganz, ganz starken Fokus auf das. Er hat ja in seinem Buch auch eine riesen Liste an Beschwerde als Folge von, also eine riesen Auslöserrubrik. Ne? Aber sehr interessant, das dann auch wirklich in die akute Arzneibeziehung mit einzubeziehen und nicht erst in die chronische Sache.
Ja, weil es ist ja so, die Kleinen reden ja nicht mit dir, blöderweise. Mhm. Also wenn du kannst die beobachten, du schaust die an, du untersuchst die, aber wenn die zum Beispiel spucken oder eine Trinkschwäche haben, es gibt, das ähnelt sich oft sehr, muss man sagen. Ja. Und wenn du dann aber bei Erbrechen hörst, dass die Mutter Schwangerschaftsübelkeit und Erbrechen hat und immer auf Gerüche reagiert hat, einfach, und dieses Kind spuckt und spuckt, dann hast du so einen roten Faden. Und ich versuche immer, diesen roten Faden zu finden. Mhm. Da erlaube ich mir dann tatsächlich, einfach wenn ich zwischen Mitteln schwanke, eben dann die Geruchsempfindlichkeit mit reinzunehmen. Ja. Und das hilft, also das ist ja eine Hypothese, eine Arbeitshypothese, genau, die man machen kann. Gell? Aber es hat sich einfach sehr bewährt.
Ja. Und am Schluss, so wie ich das höre, entscheidet es ja eh nach dem Ähnlichkeitsgesetz, ne? Und die ja eingeweiht sind, wissen ja auch, wie viele Mittel es mit Geruchsempfindlichkeit gibt. Also genau. Ist ja auch nicht gerade wenig, ne?
Weiterer Indikator.
Genau, genau. Man stützt sich einfach auf mehr Symptome, weil sonst der Kind, ja, ist interessant. Das muss ich mal auch mal ausprobieren. Wie ist es denn für dich, wie nimmst du denn die Symptome, die sozusagen auch sogar vor der Schwangerschaft entstanden sind? Also was ich sehr oft frage ist, wenn man nichts findet, ne, ich habe so einen Fall gerade heute gehabt in der Praxis, passend, wusste gar nicht, dass wir darüber sprechen, ne, die hatte nichts, ne? Schwangerschaft super, Geburt super, Wochenbett super, aber das Kind ab Tag 1 geschrien am Spieß. So. Und dann frage ich meist zuerst, haben sie vorher Abort, Fehlgeburt, Eileiterschwangerschaft oder ewig probiert oder wollte gar nicht schwanger werden. Und ganz oft ist es bei mir das dann sogar, dass ich praktisch darauf verschreibe, weil man nichts finden kann. Wie ist es bei euch, bei dir?
Also ich frage tatsächlich immer erstmal ganz vorsichtig, war es eine geplante Schwangerschaft? Eine vorsichtige Frage, gell? Weil da kriegst du dann schon viel raus. Ja, ich frage einfach ab, wie war Ihr emotionaler Zustand? Also dieses, es war alles super, das gibt's eigentlich fast nicht. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und da sind deutliche Beschwerden, ich nehme das, also da stimmt was nicht, gell?
Mhm, genau.
Dann war fast immer, also wenn die Beschwerden von Geburt an sind. Mhm. Außer, wie gesagt, es war eine traumatische Geburt und die müssen vielleicht auch erstmal zum Osteopathen. Müssen wir auch so sehen.
Genau, ja.
Aber ansonsten, ich frage einfach ab, wie ging es Ihnen emotional? Ich frage auch, hatten Sie Stimmungen, die Sie sonst nicht von sich kennen? Denn auch das, also wenn eine Mutter plötzlich sagt, boah, ich war unheimlich streitsüchtig und das Kind weist auf den Lachesis-Zustand hin. Also auch so, auch da wieder dieses Reinnehmen eines Symptoms. Was haben Sie eingenommen? Wie ging es Ihnen? Da kommt immer was. Auch die Entbindung, ich sage immer, schildern Sie es mir wie ein Film, dass ich es mir vorstellen kann wie ein Film, weil sonst hörst du meist, naja, war schlimm, aber normal. Mhm. Aber wenn du es dir schildern lässt, kriegst du doch mehr raus.
Hier, ich weiß nicht, ob das so ein Schweizer Ding ist, aber hier behaupten Sie immer eben, die Geburt war gut.
Ja, genau, war super.
Super, genau. Ja,
super. Und das Kind schläft auch jede Nacht.
Nein, das nicht. Aber die Geburt ist meistens super. Weil wenn sie schlecht laufen, dann hört man von Anfang an. Dann kommen die oft und sagen, mein Kind schreit, weil meine Geburt so schlecht war. Da kommen sie dann oft und sagen dasselbe. Deshalb, wenn ich nachfragen muss, habe ich festgestellt, bei mir ist es öfter, dass dann vorher eine enorme Fehlgeburt war. Ganz schlimm. Und sie hat die ganze Schwangerschaft Angst gehabt. Und das ist für die Patienten oft am Anfang gar kein Symptom. Ne?
Ja, sie denken, das ist ja normal. Das ist
genau. Korrekt. Ja. Und sie hätten jetzt die ganzen 9 Monate, ne? Und deshalb sagen sie, sie hatten nichts in der Schwangerschaft. Da muss man dann manchmal vorher fragen.
Ja, aber genau das kenne ich auch. Und wenn diese Angst übermäßig ist, ich denke, fast jede werdende Mutter hat Angst, ihr Kind zu verlieren, weil es nicht gesund ist. Aber wenn es wirklich Symptom ist, dann kommen oft Phosphorkinder zum Beispiel auf die Welt. Ja. Das ist, ja.
Benutzt du für das auch die Miasmen? Das ist ja unsere Herangehensweise von der Schule, die wir viel benutzen. Aber bindest du das auch mit ein?
Neugeborenen, ich sehe da ehrlich gesagt selten zum Beispiel Fehlbildungen oder so. Ich mache es eigentlich nur, wenn es sich wirklich aufdrängt.
Okay. Mhm.
Und wenn, dann sehr gern so diese Methode von Vijayaka, dass er sagt, so such das syphilitische Symptom. Setzt es nach oben. Mhm. Aber bei Neugeborenen ist es selten, dass es sich wirklich aufdrängt, meines Erachtens.
Okay. Ja, bei uns ist das halt, die Bewegungsmuster sind miasmatisch erfasst, ne? Wie das Kind sich bewegt. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie viele Kinder schon den Kopf heben können oder wie, ob der Unterschied auch diese Sternlächeln, ne? diese Verziehungen, wo Phosphor bekannt ist, hebt früh den Kopf, Sulfur hebt früh den Kopf, ne? Und Lycopodium guckt von Anfang an grimmig oder, also wir haben da sehr viel durch die Beobachtungsgabe auch, weil Dr. Hughes hat seine praktische Erfahrung zu einem sehr, sehr großen Teil auf der Entbindungsstation in einem großen Klinikum in Delhi, ja, Delhi gesammelt und hatte auch wirklich viele Geburten begleitet und hat deswegen so Säuglingsbeobachtung. Und der Dr. Bose hat viel über Beobachtung gemacht. Also der ist ja berühmt dafür, dass er die Leute einmal gescannt hat, eine Frage, Mittel, tschüss, ne? So, da läuft die Anamnesetechnik über das, wie er sich bewegt, ne? So, deshalb ist es vielleicht bei uns in die Miasme mit reingerutscht, die Art, wie die Kinder aussehen, ne?
Ich meine, das hast du natürlich sowieso bei der Behandlung von Säuglingen, dass du beobachtest, ein bisschen wahrscheinlich, du machst Fremdanamnese wie bei Tieren, gell? Mhm. Die müssen ja über Beobachtung helfen. Also wie gucken die in die Welt, so ein Kind, das noch gar nicht angekommen ist, oder wie sieht der Bauch aus, wie reagieren sie auf deine Untersuchungen und so weiter, wie ist die Haut? Also es ist, aber das finde ich eigentlich ganz schön, also auch im Klinikambulatorium, dass wir wirklich die Kinder auspacken und einfach richtig untersuchen, ja. Mhm, ja. Den Bauch anschauen und wenn wir draufdrücken, wie reagiert das Kind und so weiter. Wie ist die Haut marmoriert?
Ja. Super, da hast du uns ja schon einen schönen Einblick gegeben. Hast du noch was vorbereitet, was wir noch besprechen können über das Thema?
Nee.
Sehr gut, perfekt. Weil wir haben auch eine gute Länge, aber ich wollte dich nicht vorzeitig abmoderieren.
Ich glaube, was mir noch wichtig ist, vielleicht kann ich so sagen, das ist jetzt ein bisschen Themenwechsel, ist, dass ich Netzwerke wichtig finde. Also, ich selber habe hier eine Praxisgemeinschaft mit einem Osteopathen, mit einer Psychologin und so weiter. Und
super.
Ich arbeite mit einer Gynäkologin zusammen, mit einem Internisten. Und auch das an diejenigen, die mit Praxis anfangen, das muss man sich ja aufbauen, dieses Netzwerk.
Genau.
Ich arbeite ganz eng mit einer tollen Hebamme in Bad Tölz zusammen. Und ja, dass man einfach sich ein Netzwerk aufbaut und über seinen Tellerrand rausschaut. Und über Schweigepflichtsentbindungen geht es super gut. Mhm. Patienten fühlen sich toll betreut, wenn sie wissen, man redet dann auch miteinander.
Ja, ist auch meine Erfahrung, ja.
Also das war nochmal so eine kleine...
Ja, das finde ich ganz wichtig, weil das ja auch ein Homöopath grundsätzlich aus meiner Sicht eigentlich eine gute prädestinierte Person ist, die Spinne im Spinnennetz zu sein. Weil die meist der einzige ist von all denen, der tatsächlich eine ganzheitliche Anamnese macht, von Medizinfakten über psychologische Eckdaten bis hin zu Sozialverhaltensthematiken, oder? Sodass ich immer wieder gemerkt habe, egal wer mich anruft von denen, ich habe zumindest in dem Bereich mindestens mal Symptome. So, vielleicht keine Ahnung, aber mindestens Symptome, um sich auszutauschen. So finde ich, so ein Homöopath als Spinne im Netz ist eigentlich ein sehr guter zentraler Vermittler auch für so ein Netzwerk.
Ja, und umgekehrt, du, ich kann keinen Ultraschall.
Ja.
Weißt du, ich mache auch kein Labor. Und ich bin total froh, wenn mir jemand das Labor schickt oder einen Ultraschall macht oder ich einfach mit demjenigen, den Fall besprechen kann. Also das ist immer auch wirklich jeder in seinem Bereich.
Ja, das war mir auch immer wichtig in der Ausbildung. Da kannst du vielleicht noch gerade noch was zu eurer Ausbildung sagen. Das hatte ich auch mit dem Arne Friedrich, dem Bruder vom, Arne Friedrich, Arne Krüger besprochen, dem Bruder vom Andreas. Der macht ja die Medizin-Teil an der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin. Wie wichtig das ist, dass denn ein Homöopath dann nachher noch diese Sprache sprechen kann, mit den Berichten was anfangen kann, mit den Laborwerten was anfangen kann. Das war mir immer so wichtig, dass ich das nachher wie mitreden kann mindestens und merke jetzt, wie wertvoll das ist in der Praxis.
Ja, da geht es um Augenhöhe letztendlich. Und es geht um Verlaufskontrolle und so Geschichten, gell? Dass man nicht sagt, mein Gott, wir sind da völlig losgelöst davon, das sind wir nicht. Nee, mich interessiert es auch, mir macht...
Ja, das ist sowieso die beste Voraussetzung. Welchen Stellenwert hat es bei euch an der Akademie, dieser medizinische Teil?
Also es ist ja eine rein... Also die Heilpraktikerausbildung ist ja wieder was ganz anderes.
Genau, ich weiß, ja.
Wir werden jetzt... wenn ich richtig unterrichtet bin, auch nicht mehr anbieten. Mhm. In der Homöopathie machen wir es schon, dass wir, wenn da jetzt eine Diagnose ist, nehmen den neugeborenen Ikterus, neugeborenen dass man einfach, wenn du eine Fallanalyse machst zum neugeborenen Ikterus, mal kurz bespricht, was ist denn ein physiologischer Ikterus, was ist ein pathologischer, was können die Ursachen sein, das einfach mal, das sind ja 5 bis 10 Minuten, einfach mal spielen.
Ja.
Du brauchst es. Ja. Also es gibt eben auch Mittel, die haben zu bestimmten Pathologien großen Bezug.
Ja, genau.
Ja.
Super, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende, wenn du einverstanden bist. Ich habe wieder viel gelernt und einige Sachen mir aufgeschrieben für mich, die ich mal in der Praxis ein bisschen mehr anschauen werde, diese Symptome. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gemacht, die Symptome nachzufragen, ne? Ich habe dann Ischialgie aufgeschrieben, aber nie gefragt, wie denn die, also wenn sie nicht auch Patientin war, ne? Aber das nochmal explizit zu schauen, war auch jetzt eine wirkliche Bereicherung für mich. Danke vielmal, das freut mich. Ich werde dir, wenn es sich was zu feedbacken gibt, dir das feedbacken.
Mir feedbacken.
Weiß nicht, ob das Wort existiert, aber rückmelden. Ah, da, jetzt ist Donner gekommen. So danke ich dir sehr für den Einblick in deine Tätigkeit. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es in München so ein Ambulatorium gibt. Sollte es in jeder großen Stadt geben, dass wir Homöopathen auch unseren Praxisbereich und die Praxiserfahrung nicht verlieren. Ne? Dass wir nicht immer kleiner werden, weil wir nur noch die nicht heilenden, hoffnungslosen Fälle bei uns in der Praxis haben oder sozusagen die trivialen Beschwerden, sondern auch wirklich auch der Welt zeigen, dass die Homöopathie auch deutlich mehr in petto hat, als ein bisschen Husten zu behandeln, sondern da wirklich auch großartige Sachen, zum Beispiel Untergeburt, was die Hebammen uns ja immer wieder auch nahelegen, wie groß das Feld ist und jetzt eben bei dir, bei der nach der Geburt im Wochenbett sozusagen die Hilfe, das ist dann groß dabei. So, vielen Dank für den Einblick auch in die Akademie. Ich muss sagen, auch nach den drei Interviews, ich finde, das scheint ein großartiges Projekt zu sein, was ihr da habt. Und hoffe, dass wir mit den Videos auch dazu beitragen, dass wir wieder auch mehr darauf aufmerksam werden und genauso Lust haben wie ich, da mal vorbeizuschauen und mehr zu hören davon. Also inzwischen freue ich mich schon auf die ganzen Interviews. Noch mehr als sowieso schon. Und ja, danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Freude und Interesse mit der Homöopathie. Und wenn du magst, darfst du noch die Abschlussworte an die Zuschauer richten.
Ich wollte an die Klinik Dr. Geisenhofer noch mal einen Dank richten, denn das muss man auch mal sagen, es ist einzigartig, dass uns eine Klinik das erlaubt
Ja. Oder
ermöglicht. Ja. Und Abschlusswort an die Zuschauer, einfach nur wunderbaren Abend allen. Freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat, so wie wir Freude dran hatten, und schlaft alle gut.
Sehr gut. Ich verabschiede mich auch bei den Zuschauern. Danke, dass ihr mit am Ende dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Danke, Marvin. Tschüss. Ciao. Tschüss.